Wir starten in ein neues Jahr, 2026, und mit diesem neuen Jahr auch in eine neue Predigtreihe. Im ganzen Januar werden wir uns mit dem Gott, der Neues schafft, beschäftigen. Was gibt's Schöneres, als so in ein neues Jahr zu starten? Ihr findet draußen auch einen Flyer oder ihr seht auch hier, wie er aussieht. Gott, der Neues schafft. 4 Sonntage wollen wir diesen Gott anschauen und wir starten mit der Jahreslosung. Mit der Jahreslosung, die uns auf die Idee gebracht hat, uns im Januar damit zu beschäftigen. Im Februar kommt dann eine Predigtreihe zur Gemeinde mit Mission, auch parallel zu Glauben entdecken. Und danach werden wir dann ins Alte Testament gehen und in die Exodus-Geschichte eintauchen. Aber jetzt starten wir neu durch. Und die Jahreslosung, für die das nicht wissen, diesen Exkurs spare ich mir zu Beginn. Es gibt einmal im Jahr einen Vers, der so über dem Jahr stehen kann und darf, und den finden wir in der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Wir starten heute also am Anfang des Jahres mit dem Ende. Es ist gut so, immer wieder auch mal sein Leben von hinten anzuschauen, von der Ewigkeitsperspektive her zu betrachten. Und da werden wir sehen, nächstes Jahr werden wir sehen, wie Gott ein neues Herz schafft, wie er uns eine neue Identität schenkt dann und als letztes dann, wie er uns neue Wege führt. Aber heute vom Ende her, das große Ziel vor Augen, das Gott uns selbst malt im letzten Buch der Bibel. Und ich möchte uns gerne neu an die Hoffnung erinnern, die uns geschenkt ist als Christen am Anfang des Jahres. Ich hoffe, ihr werdet sehen, was das auch für uns jetzt konkret bedeutet, dass es keine Vertröstung ist auf das Jenseits. Ich lese uns den Text aus Offenbarung 21 im Kontext. Die Jahreslosung findet sich Offenbarung 21, Vers 5. Ich lese die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also Johannes hat eine Vision von der Zukunft. Und er sieht etwas. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Gott macht alles neu. Das steht über diesem Jahr 2026. Und wenn ich meine Kinder frage, was hat euch am besten gefallen an diesem heutigen Tag oder was hat euch am besten gefallen an Weihnachten oder wenn ich immer sowas frage, was hat euch am besten gefallen, dann sagen die immer eines, alles. Das ist natürlich immer schön so, ja, aber es ist auch so ein bisschen die Antwort, um nicht konkret zu werden. Sag ich, was hat dir denn besonders gefallen? Sag doch mal eine Sache, werd doch mal konkret. Und das hilft auch uns jetzt heute nicht einfach nur zu hören, ja, Gott macht irgendwie alles neu, alles neu, alles neu. Ja, was ist denn das alles? Was ist denn konkret neu? Was wird Gott denn Neues machen? Und deswegen schauen wir mal in diesen Text hinein und beachten wir mal, was Gott alles neu machen wird am Ende der Tage. Es ist Zukunft, aber es hat Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da haben wir schon 2 konkrete Punkte. Erster Himmel, erste Erde, vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, dann haben wir das dritte Neu in diesem Text, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also Johannes sieht was Konkretes. Er sieht eine neue Erde und einen neuen Himmel. Die erste ist vorbei. Erde 2.0. Neuschöpfung. Schöpfung 2.0. Und er sieht eine Stadt herabkommen. Und diese Stadt ist heilig und wunderbar geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und ihr könnt es lesen in Offenbarung 21, die goldenen Gassen und all das schöne Prunkvolle, was damit auch verbunden ist mit dieser Stadt. Also, ihr habt vielleicht schon öfter mal gehört oder in christlichen Kreisen reden wir ja davon, dass wir in den Himmel gehen. Hier lesen wir eigentlich, der Himmel kommt zu uns herab. Und vielleicht habt ihr auch dieses Bild oder manch einer noch dieses Bild vor sich vor Augen. Ja, wenn wir dann im Himmel sind, dann werden wir alles so ein bisschen umherschweben auf Wolke 7. So geistlich irgendwie schweben halt auf Wolke 7 oder was weiß ich, irgendwie so unkonkret. Aber hier lesen wir von einer neuen echten Erde und einem neuen echten Himmel. Und einer neuen Stadt, das ist nichts, was man nicht anfassen kann. So wie Gott schon einmal aus dem Nichts eine Welt geschaffen hat, so wird er auch hier eine Welt neu schaffen. Etwas ganz Konkretes. Und wir werden auch damit leibhaftig auferstehen, wie wir es gerade gesungen haben und Halleluja gerufen haben, dass Jesus ja nicht im Grab blieb, sondern auferstanden ist. So heißt es in der Bibel, dass wir, die wir an ihn glauben, mit ihm auferstehen werden. Und das heißt eben nicht einfach nur irgendwie als Geistwesen, sondern wie ist Jesus Christus auferstanden? Leibhaftig. Die haben ihn gesehen, die konnten seine Wunden befühlen. Wir haben ja nicht so viele Beispiele von Menschen, die mal tot waren und auferstanden sind. Aber Jesus haben wir und da sehen wir irgendwie, sie haben ihn erkannt, gell, an Ostern, aber irgendwie auch manchmal nicht so richtig. Er konnte irgendwie durch Türen gehen, war plötzlich im Raum da. Genau, aber sie konnten ihn auch anfassen und seine Wunden betasten. Er hatte also einen echten Körper, einen Auferstehungsleib und er ist auch uns verheißen, wenn wir an ihn glauben. Wir werden also wirklich auch neu geschaffen, so wie die Erde werden wir neu geschaffen werden. Gott wird das konkret neu machen. Das Alte wird vergehen, die alte Erde wird vergehen und auslaufen und das Neue bricht an. Mein alter Leib wird vergehen, wird in den Boden gesät wie ein Same und wird aber auferstehen in Kraft und in Herrlichkeit. In Römer 8 haben wir gelesen, Dave, danke fürs Lesen, dass die Schöpfung sich sehnt, ja die ächzt geradezu unter der Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Und das kennen wir von uns selber. Wir ächzen und stöhnen manchmal auch über unsere Vergänglichkeit, über den Rücken und das Alter und die Krankheit und das Schmerz und die Falten und was eben alles dazugehört zum Altern auf dieser Erde. Und wir leiden auch darunter und sehen, fast manchmal hören wir es fast schon, wie diese Erde auch ächzt und stöhnt unter uns Menschen. Ja, auch wie wir Umweltverschmutzung betreiben und die Erde ausbeuten und vieles passiert, wo die Schöpfung wie auch ächzt und sich sehnt nach Erlösung. Ich weiß nicht, was 2026 für dich bringt, ich kann es dir nicht versprechen, ich mache dir keine Versprechungen hier, bin der Prophet und sag, alles wird neu, alles wird schön, alles wird gut. Hoffentlich, vielleicht aber auch nicht. Was es auch bringt, du wirst jeden Tag älter. Und ein Schritt älter werden ist ein Schritt mehr in die Vergänglichkeit hinein. Aber all das wird neu gemacht werden eines Tages. Neu. Wir werden sehen, was das noch konkreter bedeutet, indem wir jetzt mal kurz schauen in dem Text, was es alles nicht mehr gibt in dieser Neuschöpfung. Es ist spannend. Vieles ist vergangen und manches ist neu geworden und das Neue erkennt man oft auch eben daran, indem man guckt, welches alte Zeug gibt's denn nicht mehr? Was wurde aussortiert? Was es alles nicht mehr geben wird im neuen Himmel, das Erste, das vergangen sein wird. Das ist ja der Vers, der Halbvers, der direkt vor dieser Jahreslosung kommt. Das Erste ist vergangen. Das schauen wir jetzt an. Was ist vergangen? Achtung, kein Meer mehr. Ganz schlimm für manche, für viele, die das Meer lieben, den Strand lieben, Sonnenuntergänge am Meer genießen. Offenbarung 21, Vers 1. Es wird kein Meer mehr sein. Warum? Hä? Ist doch so schön. Das Meer steht im biblischen Sinne für den Ort der Unruhe, das aufgewühlte Meer, die Wellen, die Stürme, die Tiefen, die unerforschlichen mit ihren Monstern und Geschöpfen, die da drinnen sind. Gott wirft unsere Sünde, wohin? Das äußerste Meer. Da wirft er sie rein. Und auch für das Volk Israel war das Meer immer eine Bedrohung, denn die Philister und die Völker kamen vom Meer herab und haben sie bedroht. Das ist also Bedrohung, Chaos. Und wenn wir an der 1. Mose 1 lesen, da heißt der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Über dem Chaos. Und das wird es nicht mehr geben. Deswegen wird es dort kein Meer mehr geben. Ich bin sicher, es wird etwas geben, was unvergleichlich schöner sein wird. Kann man sich jetzt ja nicht vorstellen, was soll es Schöneres geben als ein Sonnenuntergang am Meer? Ja, keine Ahnung. Aber du wirst es wird so schön sein, du wirst es nicht vermissen. Du wirst denken, Meer? Was war das? Boah, wenn ich das hier anschaue. Kein Meer mehr geben und Achtung, keine Sonne mehr. 21, Vers 23. Müssen wir ein bisschen weiterlesen. Die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen. Warum? Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. 22, Vers 5. Es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Stell dir mal den herrlichsten Sonnenaufgang oder Untergang vor. Am Meer von mir aus, gerne. Und du denkst da und denkst so, boah, bin ich im Himmel oder was? Oder das ist ja, das ist nur ein Vorgeschmäckle, um es auf Schwäbisch zu sagen, auf das, was noch kommen wird. Auf diese Herrlichkeit, die noch kommt. Das ist wie wenn du bei hellstem Sonnenlicht eine Taschenlampe anmachst. Das ist der Sonnenaufgang, der Herrliche auf dieser Erde im Vergleich zu dem, was wir im Himmel haben werden. In dieser neuen Schöpfung, wenn Gott neue Himmel, neue Erde schenkt. Denn wir werden die ungetrübte Herrlichkeit Gottes sehen und die wird so hell sein, so warm sein, so schön sein, so atemberaubend sein, dass sie alles andere in den Schatten stellt. Selbst den schönsten Sonnenuntergang. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Wir brauchen keine Sonne mehr. Wir haben etwas Herrlicheres, etwas Helleres, etwas Schöneres. Das Lamm Gottes, das auf dem Thron sitzt, erleuchtet uns. Und deswegen wird es auch kein Tempel mehr geben. In Jerusalem ohne Tempel? Unvorstellbar. Gell? Würde man ja denken, neue Jerusalem, klar, im Zentrum des Jerusalem steht der Tempel. Aber wir lesen in 21, Vers 22, dass es auch keinen Tempel mehr gehen wird. Und ich sag keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Ich mach mal einen ganz kleinen Exkurs in die Geometrie des himmlischen Jerusalems. So sieht es übrigens aus, ungefähr, vielleicht. Es ist ja eine Bildsprache, die versucht etwas auszudrücken, gell? Also bitte nicht mich festklopfen hier. Aber es ist beschrieben, dass diese Stadt 12.000 mal 12.000 mal 12.000 Stadien lang und breit und hoch ist, ungefähr 2.200 Kubikkilometer. Also in alle Richtungen 2.200 Kilometer. Quadratische Stadt. Eine kubische Stadt. Was soll das bedeuten? Jetzt ist es Alte und das Neue Testament und vor allen Dingen das erste und letzte Buch der Bibel ganz eng miteinander verbunden. Ganz viele Anspielungen finden wir auf die fünf Bücher Mose. Und unter anderem gibt es eine Sache, die in der Bibel noch quadratisch ist oder kubisch ist, so wie das. Wer weiß es? Quizfrage? Bundeslade? Nee, die ist nicht quadratisch. Aber schon nah dran. Stiftshütte, Altar. Ja, hat was damit zu tun. Das Allerheiligste. In der Stiftshütte und im Tempel drinne gab es einen Raum hinter dem Vorhang, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester rein durfte. Ein heiliger Raum. Dort war die Bundeslade drin, richtig? Und dort drauf wurde geopfert und die Sünde des ganzen Volkes wurde gesühnt durch das Blut eines Opferlammes. Und dieser Raum ist quadratisch. Zufall? Wenn wir hier sagen, Gott wird ihr Tempel sein, wir werden im Allerheiligsten drinne wohnen. Das wird unser Wohnzimmer sein im Himmel. Da, wo man sonst nicht rein darf, da stirbt man. Wenn man da einen Fehler macht, da stirbt man. So heilig ist es da. So hell ist die Sonne da, dass sie sich verbrennt, wenn du dem zu nahe kommst. Aber dann, wenn Gott alles neu machen wird, werden wir dort sein und wohnen dort. Habt ihr das in 21,5 gelesen? Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Hütte, Stiftshütte. Also jetzt kommt die Hütte Gottes zu den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Die Gemeinschaft mit Gott wird ungetrübt sein. Wir wohnen inmitten des Allerheiligsten und werden alle Zeit in der herrlichen, herrlichen Gegenwart Gottes sein. Ohne einen Mittler, beziehungsweise das Lamm Gottes ist der Mittler und er ist auf dem Thron. Und diese Vermittlung wird unmittelbar sein und ewig sein und ungetrübt sein. Wenn im Alten Testament die Begegnung mit Gott noch temporär auf den und geografisch auf den Tempel bezogen war, im Neuen Testament nur durch den Glauben an Jesus Christus geschieht und auch immer wieder für uns Christen manchmal getrübt ist, dann, wenn Gott alles neu machen wird, wird es ungetrübt sein. Kein Meer, keine Sonne, kein Tempel. Das bedeutet, es wird dort keine Sünde mehr geben. Du wirst dort nicht in der Lage sein zu sündigen. Du wirst nicht dieses Gefühl des schlechten Gewissens mehr haben. Du wirst keine Last mehr haben, weil du denkst, ich habe wieder versagt. Dieses Gefühl zu wissen, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor dem Nächsten, das ist einfach weg. Manchmal dieses Gefühl, was du vielleicht auch kennst, ich verstehe Gott nicht. Wo ist Gott eigentlich? Ich höre ihn nicht. Ich fühle mich fern von Gott. Die Wege, die du gehst, ich kann das nicht begreifen. Dies wird nicht mehr sein. Das gehört zu dem Ersten, das vergangen sein wird und Gott wird alles neu machen. Und wenn es dir heute wunderbar geht, vielleicht ist es eine Phase, wo du auf einem geistigen Höhenflug bist, aber wir wissen, dass das Leben eine Achterbahn ist. Aber dann wird es ein Höhenflug sein in der Gegenwart des allmächtigen Gottes. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Hermann Oechsle und mein Lieblingslied. Im Refrain heißt es, das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Kommt doch heute Abend ins Gemeindegebet, dann singen wir das zusammen für euch. Das ist die Hoffnungsperspektive, die am Anfang dieses Jahres stehen soll. Und sie ist noch nicht vorbei. Es heißt, kein Leid wird dort sein. 21, Vers 4. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Gott höchstpersönlich wird an der Ziellinie stehen und uns empfangen und uns die Tränen abwischen aus unserem Gesicht. Wie Eine Mutter, wenn wir von der Schule nach Hause gekommen sind und geärgert wurden, gemobbt wurden, keine Ahnung, man hingefallen ist, irgendwas doof und blöd war und wir heulen und uns die Mutter auf den Schoß nimmt und mit ihrem, was weiß ich, Schürze oder Tuch oder Taschentuch die Träne abwischt und sagt, alles gut. Alles gut, mein Sohn. Alles gut, mein Kind. Alles gut, ich bin da. So wird Gott uns die Träne abwischen, die wir vergossen haben auf dieser Erde, die alle dieses Leben auf der Erde so mit sich bringen. Und die bitteren Tränen der Verletzungen werden nicht mehr sein, die bitteren Tränen des Verlustes, die Tränen des Schmerzes, die Tränen des Gekränktseins, der Hoffnungs- und Aussichtslosigkeit, der Einsamkeit, der Unterdrückung. Sie werden nicht mehr sein, sie werden abgewischt von dem großen Taschentuch, Trosttaschentuch unseres allmächtigen Gottes. Die einzigen Tränen, die es noch geben wird im Himmel, sind Freudentränen. Und der Tod wird nicht mehr sein, kein Abschied mehr, keine Beerdigung mehr, keine Totenklage mehr, keine Friedhöfe, keine Verwesung, kein Leiden, kein Verlieren von einem geliebten Menschen, das wird es nicht mehr geben im neuen Himmel und der neuen Erde. Und endlich wird kein Schmerz mehr sein, kein Kopfschmerz und kein Halsschmerz und kein Herzschmerz und kein Geburtsschmerz und kein Abschiedsschmerz und kein Zahnschmerz, Halleluja, und kein Rückenschmerz und kein Seelenschmerz und kein Schmerztabletten mehr. Endlich kein Geschrei mehr. Halleluja für alle Eltern. Ich werde aufhören zu schreien. Kein Streit mehr. Kein Schmerzensschrei mehr. Kein Krebs mehr. Kein Geschwür mehr. Keine Depression. Keine Arbeitslosigkeit. Keine Angst. Keine Schuld. Keine Scham. Keine Gewissensbisse. Kein Kampf. Kein Krieg. Keine Machtspielchen. Kein Missbrauch. Keine Unterdrückung. Es wird nicht mehr sein. Deswegen wird es auch keine Trauer geben und keine Klage geben. Worüber soll man denn traurig sein in dieser Gegenwart, wenn es diese lebenszerstörenden Kräfte nicht mehr gibt? Siehe, der auf dem Thron sitzt, spricht, ob 2025, ob 2026, ich mache alles neu. Das ist die Hoffnungsperspektive, mit der wir ins neue Jahr starten, mit der wir grundsätzlich als Christen im Leben leben und die uns durchträgt. Versteht ihr jetzt, wenn Paulus sagt, in Römer 8, jetzt kommen wir zu dem, was bringt's mir? Vielleicht sitzt du hier und denkst, ah ja, das ist ja schön und gut da, das kommt irgendwann einmal in Zukunft. Ich habe jetzt Probleme. Ich habe jetzt halt noch Schmerzen. Ich habe jetzt, muss mich noch rumschlagen mit dem Tod, mit der Vergänglichkeit, mit meiner Sünde, mit all dem Mist, der ist ja noch da. Was bringt es mir, wenn der da vorne da mich ins Jenseits vertröstet? Habt ihr gehört, was Paulus gesagt hat in Römer 8? Ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Die zu meiner Frau gesagt hat, wenn ich mal irgendwann so leiden sollte, lies mir Römer 8 vor. Wieder und wieder und wieder und wieder. Das heißt nicht, dass unser Leid egal ist. Das heißt nicht, dass unsere Schmerzen, ah, jetzt komm, habt ihr jetzt so. Das heißt nicht, dass wir sie bagatellisieren. Das heißt nur, dass wir uns bewusst machen, der Schmerz bleibt ja gleich groß. Nur wenn ich was anderes habe, was noch viel, 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 viel größer ist, dann bekommt das schon einen neuen Blickwinkel, eine neue Relation. Aber ich muss wissen. Und dann kommt eine Überzeugung, dass diese Herrlichkeit so groß sein wird. Deswegen diese Predigt, deswegen dieses Malen der Herrlichkeit Gottes vor Augen. Was bringt's? Ich war ja mal bei der Bundeswehr. Ist jetzt fast schon bald 20 Jahre her. Ich weiß auch nicht mehr so viel, aber ein paar Dinge waren sehr, sehr eindrücklich. Und eines von den eindrücklichsten Dingen war, als wir halt rausgescheucht worden sind und den ganzen Tag unterwegs schon hinmarschiert sind, mehrere Kilometer, und den ganzen Tag da im Wald halt irgendwelche Gräben gebaut und was weiß ich, Biwak gebaut und Übungen und was weiß ich, und abends halt völlig fertig, den ganzen Tag draußen gewesen, haben sie uns dann gesagt, so, und jetzt gibt es noch einen Nachtorientierungsmarsch. Das heißt, hier gerade Kompass, viel Spaß, ihr müsst den Weg zur Kaserne selbst einfach zurückfinden, braucht halt so lange, wie ihr braucht, wie gut ihr halt eben euch orientieren könnt, und los geht's. Ich glaube, sie haben uns vorher noch irgendwo in eine andere Richtung geschickt oder was weiß ich. Das war ziemlich hart, in der Nacht, im Dunkeln, im Wald umher zu irren. Also es war mehr ein Umherirren als an sich gut orientieren. Wir waren sowieso erschöpft und fanden uns nicht wirklich zurecht. Und so stapften wir mit viel Beschwerden und Stöhnen in der Dunkelheit umher. Sowieso total fertig, Blasen an den Füßen. Der Rucksackgurt zieht irgendwann rein, alles tut weh, du kannst nicht mehr laufen. Du hast einfach keinen Bock mehr. Und irgendwann ist es sogar so, dass es einfach Stille ist. Weil das habe ich bei der Bundeswehr gelernt, wenn einer sich beschweren kann und rummotzen kann, dann hat er immer noch genug Kraft. Aber wenn er mal Stille ist, dann ist er richtig fertig. Und so sind wir mucksmäuschenstill da durchgelaufen, durch die Nacht hindurch. Und ich weiß eben noch, ich hatte ständig einen Gedanken, und der hat mir geholfen, durchzuhalten. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, was bringt's mir? Und der eine Gedanke, der mich durchgetragen hat, war, irgendwann, ich weiß nicht wann, aber irgendwann kommen wir an. Irgendwann werden wir angekommen sein. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt bin ich ja noch nicht da, bin ja noch in der Dunkelheit. Ne? Aber irgendwann stehe ich unter der Dusche und habe ich mein schönes Bettchen. Wenn auch nur eine kurze Ausruhzeit, weil wir mussten natürlich gleich am Morgen auch wieder aufstehen für den Dienst, da kommt man ja nicht ausschlafen. Aber egal, ich wusste, ich werde irgendwann ankommen. Das Bett wird kommen und die Dusche wird kommen. Und das hat einen Unterschied gemacht. Das hat mir geholfen, die Nacht durchzustehen. Was hätte es für einen Unterschied gemacht, wenn ich gedacht hätte, das macht eh alles keinen Sinn. Wir kommen eh nie an. Das hört ja nie auf. Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit macht sich Mutlosigkeit, Kraftlosigkeit bricht sich Bahn. Und so ist Offenbarung 21, Vers 1 bis 7 als Christen euer Bett und eure Dusche. Euer Ziel vor Augen, auch wenn ihr jetzt noch durch die Nacht hindurch geht, habt ihr einen, der schon vom Bett und der Dusche hereinruft, jetzt hier heute Morgen zu dir: Siehe, ich mache alles neu. Ich habe eine Wohnung für dich vorbereitet, die du beziehen darfst. Ich schenke dir einen neuen Leib, eine neue Erde, einen neuen Himmel, ohne Meer, ohne Sonne. Das braucht es nicht. Es gibt was viel Herrlicheres. Die Herrlichkeit des Lammes Gottes. Johannes hat die Offenbarung nicht geschrieben an Leute, die immer gerne philosophisch, intellektuell sich über das Jenseits unterhalten wollen und sagen, oh, so könnte es sein, interessant, ja, gute Argumentation. Johannes hat es an Christen geschrieben, die verfolgt wurden bis aufs Blut. Die wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Die wurden am lebendigen Leibe verbrannt, die Christen im ersten Jahrhundert. Und zu denen schreibt er das, und das Offenbarungsbuch ist ein Trostbuch, weil es ein Thronbuch ist. Und weil wir die Worte dessen haben, der vom Thron her spricht: Siehe, ich mache alles neu. Das ist das, was trägt, was alle Christen durch Leiden, Verfolgung hindurchgetragen hat und was bis heute ein tragfähiges Fundament ist, auch für uns und auch für dich, auch wenn du jetzt eben noch kämpfst und seufzt und ächzt und stöhnst, durch die Nacht läufst und der Rucksack klemmt und alles tut weh und du hast Blasen an den Füßen. Das Bett und die Dusche, sie werden kommen. Hast du dieses Ziel vor Augen? Hast du diese Hoffnung? Du musst natürlich da hinschauen, darauf hören und das im Herzen glauben. Und nicht denken, das ist eh alles sinnlos. Wie lange soll das noch hier alles gehen auf dieser Erde? Halte durch. Lass dich nicht aufs Jenseits vertrösten, sondern lass dich vom Jenseits herzurufen zu dir. Siehe, ich mache alles neu. Werde zum Überwinder. Das sind die, für die Gott dieses Erbe bereithält. Wer überwindet, wird dies alles ererben, lesen wir in Vers 7. Also wer doch sich anstrengt und noch kämpft. Ja, wir wissen aber auch aus dem 1. Johannesbrief, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Deswegen steht am Anfang des Jahres 2026, wie über allen Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten hindurch, der Aufruf: Tu Buße und glaube an den Herrn Jesus Christus und halte dieses Ziel vor Augen, was er dir schenkt im Glauben. Er hat alles bereit gemacht. Was kann 2026 bringen? Geht die Welt unter? Bricht Krieg aus? Persönliche Krise? Gesundheit? Schule? Familie? Wird's gut? Wird's nicht gut? Finanziell? Der Herr segne dich, schenke dir Gelingen und Weisheit für alles, was ansteht. Es kann aber auch schlecht laufen. Läuft vielleicht doch gerade schlecht. Hat nicht so gut gestartet. Hey, frohes neues Jahr. Vielleicht bei dir nicht. Dein Bett und deine Dusche wird kommen. Lass dich davon auch durchtragen, auch in dunklen Zeiten. Lass dir von denen, der auf dem Thron spricht, Trost zusprechen. Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Amen.